Das ist ja ganz stark fauvinistisch vom Kunststil her, was der gemacht hat. Und gleichzeitig diese Leichtigkeit. Es hat mich total beeindruckt. Das war auch damals die Zeit, wo ich mit meinen ersten Ölbildern angefangen habe. Also der Franz Marc hat mich sicher ganz stark geprägt, ja.
Lecker Kunst, leicht verständlich. Ein Podcast von und mit Michael Nolte. Der Künstler Mino bringt dir moderne Kunst und Street Art aus den urbanen Hochburgen unserer Zeit in dein Wohnzimmer.
Ja, herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Lecker Kunst, leicht verständlich. Ich habe heute die große Freude, eine Künstlerin, eine Kollegin aus Bayern vorzustellen, die unheimliche Schaffensphasen hat. Ich habe die große Freude, heute Angelika Schmidt vorzustellen. Hallo Angelika.
Hallo Mino. Also ich bin die Angelika aus Bayern und ich erzähle euch heute den Unterschied zwischen einer echten und falschen Linie.
Ja, da bin ich ganz gespannt. Ich bin ja selber Künstler und dieser Unterschied war mir bis dato auch noch nicht so bewusst. Wir haben uns ja schon drüber unterhalten. Jetzt ist er mir nochmal bewusster geworden. Aber da wollen wir die Zuschauer ein bisschen mitnehmen und denen das später erklären oder du wirst das tun. Du bist eine waschechte Bayerin, aber du bist auch eine Gamechangerin. Du bist ursprünglich aus dem Bankensektor Bankerin und bist zur Vollzeitkünstlerin, zur Künstlerin transformiert. Du hast unheimliche Schaffensphasen gehabt. Ich habe die Zahl gelesen, dass du 600 Werke in deinem Portfolio hast und die erschaffen hast. Wie nimmt man die Inspiration? Woher kommt die, dass man 600 Werke erschafft?
Also das ist einfach eine ganz starke intrinsische Motivation, die brennt in mir. Das ist auch gar keine Wahl, sondern die ist einfach da. Und diese Kunst hat mich immer über diese schwierigen Zeiten hinweggetragen. Und ich war immer durch diese Neugierde, war ich so gut unterwegs. Ich hatte mir eine Arbeitskollegin, die hat zu mir gesagt, du bist wie ein Schwamm, dir sagt mal was und du saugst das auf und ziehst das durch. Und ich merke mir die Dinge und ich möchte dann immer weitermachen. Und das hat mir ganz viel geholfen.
Wie schafft man das dann, 600 Werke, was für einen Zeitraum hast du dafür gebraucht, 600 Werke zu erschaffen? Arbeitest du in Serien dann oder sind das Einzelwerke gewesen?
Also ich arbeite auch in Serien, ich habe aber teilweise auch Einzelwerke. Und bei mir ist es so, ich gehe in der Früh um 4:30 ins Atelier und dann fließt die Kunst. Und ich habe immer im Kopf diesen Überbegriff. Ich habe so Serien wie zum Beispiel die Hoffnung, die Stärke. In meinen Bildern geht es immer darum, dem Menschen irgendwo Kraft zu geben. Und mein Grundmotto ist ja, glaub an dich. Ist viel mehr möglich, als du glaubst, weil das einfach meine eigene Geschichte ist.
Ja, nimm uns mal mit. Die Hörer wissen ja noch nicht, was du für Kunstwerke erschaffst. In welcher Stilrichtung arbeitest du? Und wie sehen deine Kunstwerke aus? Erzähl uns da mal was aus der Praxis.
Gerne. Also ich kam ganz ursprünglich aus der Pastellkreide, aus der Kohle, aus der Acrylfarbe, dann irgendwann gewechselt zur Ölfarbe und habe immer wieder Fortbildungen gemacht und arbeite jetzt im Endeffekt direkt aus dem Pigment heraus. Pigment kann man mit verschiedenen Bindemitteln praktisch anmischen und mit jedem unterschiedlichen Bindemittel, also das bindet das Pigment quasi zur Farbe, kommt aber das Pigment farblich anders heraus. Und das ist im Moment meine große Leidenschaft. Zum Beispiel Lapislazuli-Pigment daheim, also auch ganz hochwertige Sachen. Und das ist einfach, das macht Spaß. Und die Bilder entstehen bei mir aus dem Können und der Intuition. Also ich denke nicht im Bild.
Ja, wie groß sind deine Werke, die du entstehen lässt? In welchen Größen arbeitest du da? Und arbeitest du auf Leinwand oder auf was für einen Maluntergrund?
Also meine Bilder sind im Moment auf Leinwand, wobei ich die Leinwand selber bespanne und grundiere, dann fängt das Bild früher an. Und meine größten Größen sind im Moment 1,70 Meter auf 1,70 Meter, standardmäßig so 80 auf 100, 100 auf 100, habe ich so in etwa die Größen, ja.
Ja, das sind ja schöne Größen auch, da kann man schön sich dran auslassen. Ich arbeite ja auch immer größer in meinen Werken als kleiner.
Ja.
Kommen wir mal dazu. Ich habe mir deine Vita angeschaut. Das ist ja unglaublich. Du hast ja über 10 Jahre, über Dekaden hinweg, hast du sämtliche Stilrichtungen in der Kunst ja durch Studien erlernt. Nimm uns mal mit, welche verschiedenen Stilrichtungen du alle erlernt hast. Das ist ja eine Breite, die ist ja unglaublich.
Ja, also ich habe, wie gesagt, angefangen mit dieser einfachen Zeichnung. Dann bin ich ein Jahr am Akthof gewesen mit Grundlagenstudium Malerei, Aktmalerei. Bin dann aber ganz stark in die abstrakte Malerei gegangen, war zum Beispiel beim Dietmar Wölfel und habe dort die Schütttechniken gelernt. Das heißt, hier werden praktisch die Farben nicht mit dem Pinsel aufgetragen, sondern man verdünnt sie und schüttet die Komposition. Also man schüttet nicht einfach, sondern das hat genauso eine Stilrichtung wie was anderes, ja.
Ja, bei deinen ganzen Studien, was war das, was dich am meisten interessiert hat? Du hast ja ganz viele breite Sachen gemacht. Ja,
also meine zwei Hauptbereiche sind der abstrakte Expressionismus und der abstrakte Realismus. Das bedeutet praktisch, beim abstrakten Realismus reduzierst du einfach die Gegenständlichkeit etwas herunter, dass nur noch Teilbereiche stehen bleiben. Und der abstrakte Expressionismus, das sind praktisch ganz expressive, abstrakte Bilder.
Genau. Ja. Ich habe bei deiner Vita auch gelesen, du hast auch bei der Resinkunst, hast du dich fortgebildet in der Resinkunst. Genau. Was ist die Resinkunst? Kannst du das mal einmal unseren Hörern erklären?
Ja, also Resin ist praktisch ein Expositat und dieses Resin wird durch einen Härter praktisch von flüssig auf die Leinwand aufgetragen und dann härtet es aus. Und es gibt dem Bild einen Glanz, es ist wie wenn du quasi eine Glasscheibe drüberlegen würdest. Und das macht es sehr, sehr edel in vielen Bereichen.
Ja. Und nebenbei habe ich gelesen, hast du dich auch noch zur Kunsttherapeutin ausbilden lassen und bist im Bereich Kunsttherapie da tätig gewesen. Ja. Erzähl uns mal dazu näher.
Also es ist so, also bei mir war die Resonanz der Leute auf meine Bilder immer sehr emotional. Also ich habe manchmal Menschen, die stehen vorm Bild und sind so berührt, dass sie weinen. Und ich wollte verstehen, was in den Menschen vorgeht und wie ich diesen Menschen auch durch meine Bilder helfen oder unterstützen kann. Und daraufhin habe ich einfach diese ganzen Themen zu den menschlichen Problemen oder Sorgen oder Entfaltungsmöglichkeiten erlernt. Und das hilft mir sehr stark einfach auch bei meinen Bildern. Ja.
Wie hat die Kunsttherapie dir geholfen, den Menschen an dieser Stelle besser zu verstehen und ihnen zu helfen?
Also ich habe erstens mal alle Krankheiten, alle Entwicklungsschritte gelernt, die die Menschen haben können, um auch einfach zu sehen, der Mensch, der braucht, der möchte jetzt aufgebaut werden, der möchte sich entwickeln oder er braucht eine Stütze. Und da gibt es unwahrscheinlich schöne Übungen, wo man die Menschen einfach an die Hand nimmt und ein Stück mit ihnen geht.
Ja, jetzt hast du ja eine unheimlich breite Expertise. Es gibt auch die Aussage, Malen ist ein Handwerk, aber das können nicht alle und nicht viele.
Ja, weil die meisten hören beim Abmalen auf. Also die fangen mit der Acrylfarbe an und malen Bilder von anderen Künstlern ab. Und bei mir ist es irgendwann entstanden, dass ich aus meiner inneren also meinen inneren Antrieb gemalt habe und die Künstlerin, die mich lange Jahre begleitet hat, die hat gesagt, bei mir ist da so eine innere Kreativität da, die kommt einfach durch Absichtslosigkeit und innere Freiheit und das ist, glaube ich, auch das, was die Menschen als Flow bezeichnen. Und das ist einfach dann, du bist total auf der Nulllinie und nur im Bild, ich male dann auch oft mit den Händen. Also okay. Bin einfach voll dabei mit meiner Emotion.
Ja, sehr schön. Dann hat man es, glaube ich, erreicht, wenn man diese Emotionen dann auch spürt als Künstler. Ich spüre sie auch dann immer wieder. Wie kommt man jetzt, wenn man so eine breite Range hat, so eine Expertise hat, wie kommt man dann dazu, sich auf eine Stilrichtung irgendwie einzuschießen oder diese dann konsequent zu verfolgen?
Na, es ist doch immer so, du fängst bei einem Bild an und das Bild fordert nach jedem Prozess von dir eine Antwort. Und dadurch geht der Stil immer dahin, wo dich das Bild führt und letztendlich auch das Thema am Ende hin. Ja, also das entsteht aus dir raus, wenn du ganz viel einfach einbringen kannst, dann kannst du es ganz dezidiert praktisch setzen.
Ja, was inspiriert dich in deiner Kunst? Hast du da irgendwelche Triggerpunkte, wo du sagst, daraus muss jetzt ein Bild entstehen?
Also bei mir ist eine ganz große Ressource einfach die Natur. Ich wohne ja in der Nähe vom Ammersee, das heißt, ich habe immer das blaue Wasser hier, ich habe die Berge, die ich sehe, ich habe ganz viel Wald und für mich persönlich ist die Natur eine Riesenressource einfach, ja.
Ja, kommen wir mal dazu. Ich habe auch gelesen bei dir in deiner sehr, sehr langen Vita, also die ist beeindruckend, muss ich echt sagen, dass das Bayerische Staatsministerium auch schon Kunstwerke von dir aufgekauft hat. Ja. Nimm uns doch mal mit, die Hörer, auf diese spannende Geschichte. Was ist da denn passiert?
Also ich war auf einer Gruppenausstellung, juriert mit zwei Bildern. Und ein Bild war eine Thematik, abstrakt, gelb, mit Menschen, die auf einem zugehen. Und die bayerische Staatsregierung hat dann einfach gesagt, sie sehen in diesem Bild die Thematik Flucht, und zwar in positiver Weise, dass einfach Begegnungen mit Menschen stattfinden können, die auch positiv sein können, weil wir einfach von Mensch zu Mensch sprechen. Genau. Und dann hatte ich noch das Glück, dass privat eine Ministerin von einem Bild so begeistert war, dass diese auch noch ein Bild von mir erworben hat. Und das hat mich sehr gefreut. Und das war ja ein Thema, das war 2020 ganz aktuell. Das hieß damals nämlich schon Zeitenwende.
Ja, Wahnsinn. Ja. Und ich glaube, eine Kunsthistorikerin hatte auch zu diesem Bild bei dir auch noch eine Expertise geschrieben, ne?
Genau, also zu diesem Bild auf ihrem Weg bewegt, gibt es auf YouTube unter Angelika Schmidt, Paul Klinger, Kunstverein, praktisch eine zweiminütige Beschreibung der Kunsthistorikerin, wie sie mein Bild sieht.
Ja, nehmen wir uns mal mit, diese Schüttbilder, was ist das genau? Der Eindruck, den Begriff kennen viele Hörer vielleicht hier nicht. Kannst du uns das mal näher und den Hörern erklären und wie du da in der Technik arbeitest?
Also es ist so, es gibt ja die Arbeit mit dem Pinsel oder mit der Spachtel, das ist das Klassische. Oder aber du verdünnst die Farbe so weit runter, dass du sie zum Beispiel in einem Becher, du tust zum Beispiel 2 Zentimeter Farbe rein oder Pigment mit Bindemittel, und dann füllst du das mit Wasser auf und dann setzt du die Schüttungen gezielt in die Komposition, die du praktisch ausüben möchtest. Und das braucht lange Trocknungsprozesse. Du kannst sagen, so ein Schüttprozess braucht in der Regel einen Tag Trocknung. Das heißt, die werden immer wieder übereinander gearbeitet. Du hast zum Schluss 20, 30 Schichtungen und diese Bilder dauern manchmal bei mir 1-2 Jahre. Die stehen dann wieder, also man kann ein Schüttbild nicht auf die Schnelle machen, weil dann wird es einfach nicht die Tiefe erreichen. Genau.
Ja. Wahnsinn. Ich hätte jetzt nicht gedacht, dass das 1-2 Jahre auch teilweise braucht. Das erinnert mich teilweise an Ölfarbe auch. Kannst du da einmal erklären, den Unterschied Acrylfarbenbilder, Ölfarbenbilder, da ist ja auch ein großer Unterschied.
Ja, klar. Also die Acrylfarbe, die trocknet im Prinzip schnell auf. Das heißt, du kannst relativ schnell weiterarbeiten und du hast härtere Übergänge. Wenn du mit der Ölfarbe arbeitest, also ich arbeite oft auch direkt aus dem Pigment heraus, dass sie praktisch mir das Pigment nimmt und das Leinöl als Bindemittel, dann bekommst du sehr schöne Übergänge. Aber das Bild braucht sehr lange Trocknungszeiten, außer du setzt wieder künstliche Beschleuniger ein. Aber dann ist das Bild, die Qualität der Farbe einfach nicht so gut. Also im Prinzip, das Ölbild braucht seine Zeit und das muss manchmal je nach Dicke 4 Wochen stehen, halbes Jahr, also wenn du richtig opak arbeitest zum Beispiel.
Genau. Ja, da hast du eine große Expertise, man merkt das direkt bei dir. Kommen wir nochmal zu deiner Kunst. Wie schaffst du es, dass deine Kunstwerke authentisch bleiben? Du hast ja schon von dieser echten Linie gesprochen. Mhm. Entschlüssel doch mal das Geheimnis, was ist eine echte Linie und wie du gesagt hast, was ist eine unechte Linie?
Also eine echte Linie, die ist verbunden mit mir im authentisch sein, ja. Und eine falsche Linie ist einfach, wenn du abhaust oder abzeichnest, weil dann in der Regel die eigene Entwicklung nicht so weit fortgeschritten ist, dass du es praktisch aus dir raus schaffen kannst. Und dann hast du im Bild nie diese Emotion oder Authentizität wie bei einer echten Linie. Und die echte Linie entsteht eigentlich durch innere Freiheit und dieses Nicht-Gezwungen-Sein auf irgendein Ergebnis. Ja, letztendlich schöpfst du aus dir und das spürt man, weil die Emotion drinnen ist und das merken die Menschen einfach. Also kann ich jetzt nur von meinen Bildern sagen, das möchte ich auch nicht verallgemeinern.
Ja, hast du in der Kunst auch Vorbilder, ein Stichwort wäre der Blaue Reiter, wo du sagst, daran habe ich mich orientiert, davon habe ich viel von großen Meistern mitgenommen?
Ja, also ich war im Jahr 2006 bei einer Künstlerin, da sind wir gezielt in München in der Lehmbach-Galerie gewesen und haben uns die Gruppe Blauer Reiter angeschaut. Der Franz Marc hat mich wahnsinnig beeindruckt, auch der Wassily Kandinsky. Aber wir sind dann nach Murnau gefahren und ich bin wirklich dann in Kochel am Grab von Franz Marc gestanden und das hat mich sehr beeindruckt. Also der hat mich sicher geprägt.
Ja, was hat dich da so geprägt bei dieser Ausgestaltung von Franz Marc?
Also diese fröhlichen Farben, also zum Beispiel dieses blaue Pferd, da ist ja dieses Blau, dieses Gelb ist drinnen. Also das ist ja ganz stark fauvinistisch vom Kunststil her, was der gemacht hat. Und gleichzeitig diese Leichtigkeit. Also hat mich total beeindruckt. Das war auch damals die Zeit, wo ich mit meinen ersten Ölbildern angefangen habe. Der Franz Marc hat mich sicher ganz stark geprägt, ja.
Ja. Gab es in deiner Karriere auch irgendwo Momente, in denen du fast aufgegeben hättest oder verzweifelt bist an einem Kunstwerk, aber stattdessen einen Durchbruch erzielt hast?
Ja, also ich hatte privat einfach Schicksalsschläge, wo ich oft überhaupt keine Zeit gehabt habe zu malen, also wie man sich so klassisch vorstellt. Und ich habe aber dann die Bilder einfach immer wieder stehen lassen und das ist mir halt früher wieder so gegangen. Dann kommt oft nach einem Jahr ein Bild wieder zum Vorschein und da weiß ich genau, das will heute von mir einfach bearbeitet werden. Und dann oft kommen dann ganz wunderschöne Werke raus, ohne dass man sie vorher verworfen hat. Das ist eigentlich auch ein Appell an alle Künstler, wenn möglich, nehmt euch eure Bilder irgendwann wieder zur Hand und es sind oft dann die schönsten Bilder, die wirklich entstehen, auch die emotionalsten.
Ja, das wäre so meine nächste Frage gewesen. Hast du für aufstrebende Künstler aus deiner langen Expertise, die du hast als Künstlerin, unbestritten, da gerade für junge Künstlerinnen oder Künstler Tipps, die sie beherzigen sollen?
Ja, also einfach nicht. Also ich kenne viele Künstler, die sagen, du, ich male jetzt seit 3 Monaten und ich möchte jetzt ausstellen und ich möchte auf alle Fälle verkaufen. Also es funktioniert nur, wenn man sich diese innere Intention, also diese Liebe zu dem Bild und zu den Menschen bewahrt und dann einfach immer mehr an seiner eigenen Fertigkeit arbeitet, immer weitermacht und sich vielleicht auch ein paar gute Künstlerfreunde suchen, die einem dann zum Beispiel helfen. Ich habe zum Beispiel jetzt eine gute Freundin, die fährt mit mir im Juni auf die Art Basel, weil ich allein nicht schaffe. Und das sind so Dinge, die Menschen und einfach auch die innere Künstlerseele nähern. Da gibt es ein wunderbares Buch, das heißt Der Weg des Künstlers, der beschreibt, was man in solchen Tiefen machen kann.
Sehr schön, nehmen wir mal mit, diesen Tipp auch für unsere Hörer. Ja. Wenn die Hörer jetzt sich mit deiner Kunst speziell mal mehr beschäftigen wollen, wo kann man deine Kunst sehen? Du hast bestimmt eine Landingpage auch oder bist du auf Ausstellungen unterwegs?
Ja, also ich bin einmal, gibt es meine Homepage, das ist das www.atelierangelikaschmidt mit dt.de. Dann bin ich auf Instagram, das ist art-angelika-schmidt. Und dann bin ich heuer auf ganz vielen Ausstellungen unterwegs, die stehen aber alle auf meiner Landingpage drauf. Ja, also ich stelle immer 3-4 Mal im Jahr aus in der Regel.
Also auf 3-4 Ausstellungen bist du zu sehen. Man kann sich da informieren wahrscheinlich und auch auf deiner Landingpage wahrscheinlich auch Kunstwerke sehen. Wie kommt der Kontakt zu Kunden bei dir dann zustande?
Und, also die rufen mich entweder an oder die schreiben mir eine Mail oder die treffen mich irgendwo auf dem Weg.
Ja, und wie handelst du dann die letztendliche Übergabe? Wie funktioniert das bei dir? Ich glaube, ich habe davon gehört auch, dass du vorweg Möglichkeiten geschaffen hast, Kunstwerke in das eigene Zuhause, wenn man dir Bilder schickt, dort rein zu retuschieren, dass man schon mal einen Eindruck bekommt, wie das aussehen will. Da erzähl uns mal mehr drüber. Was ist das für ein Service?
Gerne. Also im Endeffekt braucht ihr mir nur ein Bild über WhatsApp schicken mit eurer Wand und mir ungefähr sagen, was ihr euch für Bild vorstellt. Oder wenn ihr auf meiner Homepage ein Bild gefunden habt, dann projiziere ich euch das auf eure Wand und schicke es euch zurück. Kann man auch mit mehr Bildern machen. Ist eine tolle Geschichte, auch wenn ihr ein Bild habt, das vielleicht älter ist. Also wenn ihr zum Beispiel auf Instagram habe, ich glaube 800 Bilder drauf. Und wenn euch da ein Bild gefallen würde, kann man auch ein altes Bild zum Beispiel drauf projizieren und man kann daraus dann eine Auftragsarbeit machen. Also ich gestalte einfach auch für das, was die Menschen sich in etwa vorstellen.
Ja. Was fasziniert dich nach all den Jahren in deinem Kunststil immer noch weiterzumachen und nicht zu springen in einen anderen Stil rein? Was ist da die große Faszination an diesen Schüttbildern auch?
Das ist einfach die Verbundenheit. Ich habe da so eine Leidenschaft dazu und solange die da ist, mache ich das. Und ich weiß nicht, ob ich es immer mache, aber im Moment ist diese Leidenschaft da und vor allem auch diese Menschen, die da sind und diese Bilder dann finden, sage ich mal, ja. Und diese Verbindung ist einfach genial und da bin ich sehr dankbar und ich würde das jetzt so lange machen, bis ich das Gefühl habe, es verändert sich.
Ja, an was für einem Werk arbeitest du momentan? Arbeitest du gerade an einer Serie oder an einem Werk?
Ich arbeite im Moment an einer Serie, das ist praktisch die Stärke. Und aktuell, das war auch heute früh so, arbeite ich an einer Menschenmenge, die praktisch vorm Wasser steht. Das ist alles so in ockergelb, Brauntönen. Und das heißt so, am Abend angekommen, das ist wie wenn man nach getaner Arbeit so gechillt am See steht und einfach auch dann das genießen kann. Weil viele Leute, die arbeiten ja nur und schaffen es aber nicht, in diese Stille und Ruhe zu kommen oder in diese Erfüllung auch. Und das ist auch für mich ein ganz wichtiges Thema, dass man auch das würdigt, ja.
Ja, wie kommst du dann auf den Titel des Werkes? Entsteht er dann zum Schluss oder vorweg? Und machst du dir vorher Vorzeichnungen, Gedanken zu dem Werk und gehst dann in die Arbeit rein oder wie ist das bei dir?
Nee, das Bild entsteht aus sich heraus. Ich weiß den Oberbegriff, ja, also die Stärke. Und wenn das Bild fertig ist, weiß ich den Titel. Den muss ich sofort aufschreiben. Und in der Regel habe ich dann auch immer noch Texte dazu, die ich während meiner Schaffensperiode aufschreibe. Die gebe ich dann den Leuten auch immer mit.
Ja. Sehr spannend, was du alles zu berichten hast. Wir kommen so langsam zum Ende dieses Podcastes mit dir. Und ich stelle zum Ende den Experten immer zwei Fragen, möchte ich dir in diesem Fall stellen. Normalerweise eine Frage, bei dir möchte ich gerade mal hier zwei Fragen stellen. Und zwar kommen wir zu Kunst. Kunst hat ja immer den hohen Anspruch, dass es ein Kunstwerk muss Emotionen wecken. Ich möchte dich mal fragen als Künstlerkollegin, darf ein Kunstwerk auch einfach nur gefallen?
Natürlich. Also ich habe jetzt, also bei mir ist es einfach so, dass die Leute emotional berührt sind, aber es natürlich kann beim anderen Künstler auch ein Kunstwerk nur gefallen. Ich glaube, da gibt es keine Regel. Bei mir ist es einfach so, ja.
Ja, und zu guter Letzt die Frage, die wir immer allen Experten hier stellen in unserem Podcast. Was ist für dich gute Kunst?
Also für mich ist gute Kunst Kunst, die Menschen verbindet, Kunst, die den Menschen emotional berührt. Und auch das Leben ein bisschen schöner macht. Und auch die Freude. Das sind so für mich die vier Hauptaspekte, ja?
Ja. Liebe Angelika, ich bedanke mich für diese tollen Einblicke in deine Kunstart, in deine Schüttkunst. Mir war das so noch nicht bewusst, was das für eine Stilrichtung ist. Du hast eine unheimliche Expertise, eine Breite. Du hast wirklich das Handwerk gelernt von der Pike auf. Das zeigt auch dein Verkauf an das Bayerische Staatsministerium. Zu guter Letzt, wenn jetzt Hörer mit dir Kontakt aufnehmen wollen, vielleicht auch mal fachliche Fragen haben oder sich für deine Kunstwerke interessieren, magst du noch einmal deine E-Mail-Adresse hier nennen, wenn sie kurzfristig mit dir Kontakt aufnehmen wollen?
Ja, das ist die atelierangelikaschmidt.de, genau.
Ja, Schmidt mit DT.
Ja.
Ich bedanke mich bei dir für diese tollen Einsichten. Die letzten Worte gehören immer unseren Experten. Ich übergebe an dich und bedanke mich für dieses tolle Interview.
Ich bedanke mich, dass ihr meinen Podcast angehört habt und ich freue mich auf euren Kontakt. Danke.
Alles Gute dir. Bleib gesund, bitte.
Danke.
Das war Lecker Kunst, leicht verständlich. Ein Podcast von und mit Mino. Du kennst Menschen, die sich auch für die Kunst interessieren könnten? Dann teile diesen Podcast doch gerne mit ihnen oder gib uns eine Bewertung. Damit hilfst du auch anderen, uns zu finden.